herzlich willkommen zu Querfunk Spezial. Heute zu Sachzwang FM. Vor einem halben Jahr, im September 2003, hatten wir schon einmal eine Sendung zu Theodor W. Adorno anlässlich seines 100. Geburtstages. Das Adorno-Jubeljahr ist ja nun vorüber. Die Theorie bleibt, die Kritik bleibt. Heute heißt das Thema Der Kommunismus Theodor W. Adornos. Sachzwang FM hat ja zumeist mit der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft zu tun. Oft auch das leidige Thema der pathologischen Reaktionen auf ihre Krisenhaftigkeit. Vor allem die deutsche Ideologie und der Islamismus heutzutage. Gerne haben wir auch die Analyse der Atome dieser Gesellschaft, der einzelnen Subjekte behandelt im Rahmen der Psychoanalyse. Heute transzendieren wir diesen engen Horizont des Bestehenden ausnahmsweise einmal. Es geht um Kommunismus. Theodor W. Adorno hat dafür die Bezeichnung Einheit des Vielen ohne Zwang geprägt. Kommunismus als Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft. Zuerst hören wir anderthalb Stunden einen Vortrag von Joachim Bruhn, Der Kommunismus Theodor W. Adornos. Und zum Schluss noch Auszüge aus einem Radiogespräch mit Theodor W. Adorno von 1964. Möglichkeiten der Utopie heute, war das damals betitelt.
Ist das Thema, das ihr wahrscheinlich am allerwenigsten nötig habt, nämlich die Frage nach dem Kommunismus Theodor W. Adornos. Diejenigen, die das heute Abend nötig hätten, sind wie immer nicht gekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Wenn ich mir also so den Idealtypus dessen, für den der Vortrag heute Abend eigentlich gedacht wäre, also das ideale Opfer und der gerechte Adressat der Aufklärung so vorstelle, dann wäre das mutmaßlich Peter Glotz. Jetzt nicht, weil er ein Sudetendeutscher ist, nicht, weil er ein Berufsvertriebener ist, sondern weil der Peter Glotz etwas sich bei der Lektüre Adornos etwas zugezogen hat, von dem nur die allerwenigsten auch nur träumen können. Die meisten lesen ja Adorno, das war es dann gewesen, Fernseher an, Startwerk reingezogen, der Adorno verschwindet rückstandslos im Mülleimer der Kulturindustrie, das macht dann nichts weiter, aber Glotz hat wirklich, weil er eben sensibel ist oder intellektueller, Glotz hat wirklich unter Adorno gelitten. Und er hat, wie er schreibt, sich durch die intensive Lektüre Adornos eine lebenslange politische Neurose, Zitat, zugezogen. Eine Neurose, die dazu führte, dass er, wie er schreibt, jahrelang nicht realistisch mit den Medien umgehen konnte, weil eben Adornos bissig-schmissige Bildungsbürger-Aphorismen, Originalton Glotz, also ein großer A-Literat, bissig-schmissige Bildungsbürger-Aphorismen gegen die Massenpresse formuliert. Ich meine, dass Adorno als jemand, der Schmisse im Gesicht hätte, artikuliert, das ist ja auch schon eine kleine Gemeinheit, aber gut, sehen wir sie nach. Und davon konnte sich Peter Glotz eigentlich erst heilen, indem er diese Neurose sich abarbeitete und eine Professur für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Uni St. Gallen bezog. Also das ist natürlich eine schöne Form, sich zu therapieren von solchen Kritiken, einfach so hoch aufzusteigen, dass der Pöbel und die Kritik und das Bissig-Schmissige unten bleibt. Diese lebenslange Neurose durch Adorno, durch die radikale, bedingungslose Kritik, die auf dem kategorischen Imperativ basiert, diese Neurose war es auch, die nach 68 weggearbeitet werden musste. Man könnte nun zeigen, dass also ein Großteil, ich schätze mal 90-95%, ein Großteil der Aversionen gegen die kritische Theorie, die in den frühen 70ern artikuliert worden sind, einen glasklaren antisemitischen Zungenschlag und antisemitischen Tonfall haben. Wem wäre das nicht bekannt, diese Redeweise, kritische Theorie sei abgehoben, luftig, Luxus, elitär und so weiter. Und dagegen müsse man das bodenverhaftete, erdige bevorzugen, das, was eben das Volk ausmacht. Und geprüfte Marxisten, fällt dann immer das schöne Wort ein, von der kritischen Kritik, also von der praktisch sich selbst begattenden, an sich selbst masturbierenden Kritik, die auch was Steriles an sich hat, die nicht zeugungsfähig ist. Klammer auf, Adorno hatte ja auch keine Kinder. Also von der sterilen Kritik, von der kritischen Kritik, wo dann ein Satz von Karl Marx gegen Bruno Bauer aus dem Jahre 1845 einfach plagiiert wird. Thema soll aber heute Abend jetzt nicht sein, deswegen wollte ich auch nur eingangs erwähnen, Thema soll nicht sein, wie in der Verdrängung Adornos ein gewisser Antisemitismus mobilisiert worden ist, sondern Thema soll sein, etwas, was meines Erachtens nicht nur im Jubeljahr, sondern generell an der kritischen Theorie mit vollem Bedacht gänzlich übersehen wird. Es ist ja viel die Rede davon, dass Adorno ein Genie gewesen sei. Detlef Clausen hat ihn gar ein letztes Genie genannt. Er war Komponist, er aß gerne Tafelspitz, er fuhr gerne nach Sils Maria. In der Kindheit war er in Amorbach gewesen. Also er ist viel rumgekommen, er war in Amerika, anscheinend aus touristischen Gründen. Genauer erfährt man das auch nicht so richtig. Aber dass Adorno eigentlich im Hauptberuf kein Komponist, sondern ein Kommunist gewesen ist, das geht in dieser Betrachtungsweise unter. Und was ich Ihnen heute Abend kurz zeigen möchte, das ist, dass der Kommunismus Adornos für die gesamte Kritiktheorie konstitutiv ist und dass man Werke wie vor allen Dingen die negative Dialektik nur lesen und nur verstehen kann, wenn man sie als revolutionstheoretische Arbeiten versteht, die einen Beitrag leisten wollen zur historischen Krise der Arbeiterbewegung, so wie sie zwischen 1918 und 1933 sich entwickelt hat. Dass also Adornos negative Dialektik in einer Kommunikation steht, dazu später noch, mit Werken wie Georg Lukács Buch Geschichte und Klassenbewusstsein und der Arbeit von Karl Korsch über Marxismus und Philosophie, beide aus dem Jahr 1923. Und dieses Jahr 1923 ist nicht zufällig eben jenes Jahr, in dem in Jena, in Thüringen, die erste marxistische Arbeitswoche zusammentritt, ein Kreis von ca. 20 Intellektuellen, aus dem eben später das Institut für Sozialforschung in Frankfurt entstehen wird, zuerst noch unter der Leitung des österreichischen Marxisten Karl Grünberg. Und an dieser Tagung nehmen eben außer Horkheimer, außer Adorno eben auch Lukács und Karl Korsch teil. Zu Beginn, um dieses Thema etwas zu exponieren, möchte ich mich der Frage zuwenden, aus welchen Komponenten, aus welchen Bestandteilen eigentlich der historische Marxismus oder der revolutionäre Materialismus in der marxischen Fassung zusammengesetzt ist. Es gibt einen Aspekt im Adornoschen Werk, der durch die untergründige Kommunikation des kategorischen Imperativs alles Handeln so einzurichten, dass sich Auschwitz nie wiederholen möge, eine Kommunikation zwischen diesem Imperativ und dem historischen marxischen Imperativ, kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzustürzen, unter denen der Mensch ein entrechtetes, beleidigtes, ärmliches, ausgebeutetes Wesen ist. Und die These, auf die es heute Abend hinauslaufen wird, ist, den Beweis dafür anzutreten, dass der Adornosche Imperativ, alle Verhältnisse so einzurichten, dass Auschwitz sich nie wiederhole, die einzige Weise ist, den kategorischen Imperativ Marxens auf dem Niveau der Gegenwart und in der Vernunftperspektive des Materialismus zu formulieren. Das also ist das Beweisziel. Es soll gezeigt werden, dass der Satz eingangs der negativen Dialektik, dass Philosophie fortlebt, weil der Augenblick zu ihrer Verwirklichung versäumt wurde, in dieser Kommunikation zwischen dem marxischen und dem adornischen Imperativ reflektiert wird. Die kritische Theorie, so sagte Max Horkheimer 1937, sei, Zitat, ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Das marxische Denken wurde so bestimmt als die materialistische Kritik der Gesellschaft und im genauen Gegensatz zu Theorie, Wissenschaft, Philosophie gesetzt als das geistige Organ, besser als die intellektuelle Spitze des kategorischen Imperativs, keine Ausbeutung und keine Herrschaft zu dulden. Denn die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen, bezeichnen den Skandal des Selbstwiderspruchs der Gattung, also eine daseiende Unmöglichkeit, ihrer Verkehrung in antagonistische Nichtidentität, ein Tatbestand, für den es nur historische Legitimation, keinesfalls vernünftige Argumentation geben kann. Vernunft als Kritik setzt sich im Gegensatz zu Verstand als Theorie, die als Rationalisierung die Ideologie zum System der positiven Wissenschaften erhebt. Wahrscheinlich war, als Friedrich Engels das Marxische Kapital in seinem Vorwort zur dritten Auflage 1886 als die Bibel der Arbeiterklasse belobte, der Zug der Geschichte schon längst in Richtung eben jener positivistischen Marx-Lektüre abgefahren, die mit Ausnahme der kurzen Sekunde von 68 bis heute die Linke beherrscht und zur immerwährenden Subalternität gegenüber linker Sozialdemokratie, Öko-Keynesianismus und Parteikommunismus verdammt. Im Kern ist es immer noch der Marxismus des kurzen Lehrgangs, wie Stalins Buch hieß, der dem langen Marsch die Richtung vorgibt, das metaphysische Gesetz, das die Fakten sortiert, das Interesse der Arbeiterklasse, das den Moralismus der Parteinahme determiniert, die Wahnidee des sozialistischen Staates oder Vulgo des Sozialstaates, das heißt des aufgeklärten Despoten, der als Staat des ganzen Volkes, eine frühere Bezeichnung für die Sowjetunion, agiert. Polemisch gesagt, kein Wunder, woher die Sympathien der Linken für Lenin und Stalin kamen und woher die für Saddam Hussein den zuletzt gekommen sind. Sachlich ausgedrückt, kein Wunder, dass ein Denken in der Form der Theorie, das sich den Dualismus von Form und Stoff, von Erscheinung und Wesen, von Gebrauchswert und Tauschwert nicht als das Konstitutive der kapitalisierten Gesellschaft zu erklären vermag, notwendig die Erscheinung auf das Wesen reduziert und das Individuum auf eben das Exemplar, das es von vornherein und sowieso immer schon war. Die Rekonstruktion des Marxismus jedenfalls, die 68 auf die Bahn gebracht wurde, war progressiv gegen das autoritäre Dogma der Reduktion aufs Wesen, das der Stalinismus politisch verwaltete. Sie war aber regressiv gegen den Fortschritt, den die Erkenntniskritik der kritischen Theorie in Adornos negative Dialektik sowie in den Schriften Alfreds und Regels erbracht hatte. Die Rekonstruktion, für die Autoren wie Jürgen Habermas, Elmar Altvater, Michael Heinrich, Dieter Behrens, Dieter Wolf und wenn auch mit Abstrichen Hans-Georg Backhaus und Helmut Reichelt stehen, wandte sich gegen die Hypertrophie des wissenschaftlichen Sozialismus, insbesondere die, so Stalin, sozialistische Anwendung des Wertgesetzes. Mit Marx stellte sie unwiderleglich fest, dass sich der Wert nur abschaffen, nicht aber benutzen lässt. Aber sie beharrte doch, indem sie den Zusammenhang von Warenform und Denkform und damit die Spaltung von geistiger und körperlicher Arbeit ausblendete, energisch auf der Wissenschaftlichkeit ihres Bemühens. Ihr Ziel war, die Seriosität der marxischen Kritik zu legitimieren, nicht aber Selbstgesellschaftskritik nach Maßgabe des Materialismus zu üben. So fand sie noch im Widerspruch in das System des wissenschaftlichen Sozialismus zurück, und so kommen auf 100 Rekonstruktionen, wenn es gut geht, vielleicht 2 Kritiken. Um diesen niederschmetternden Sachverhalt, der die Bilanz von 68 darstellt, aufzuhellen, empfiehlt es sich in Erinnerung an Wilhelm von Ockhams Messer, ein striktes Kriterium zu formulieren, das hier probehalber Adornos Messer genannt werden soll. Wilhelm von Ockham, Ahnherr des Positivismus im Mittelalter, hatte im Interesse der theoretischen Ökonomie jedwede Erklärung verworfen, insbesondere jede metaphysische, die nicht unmittelbar erforderlich war. Um Blitz und Donner zu erklären, war der Rekurs auf die Tatsache, dass die Natur Gottes Werk darstellte, schlichtweg überflüssig, arabesk und also zum Wegschneiden. Das Messer Adornos arbeitet ähnlich. Fällt es doch auf, dass die Rekonstruktion in 99 von 100 Fällen damit sich bescheidet, Adam Smith und David Ricardo, des Weiteren Kant, Fichte, Schelling, Hegel, als die Quellen des marxischen Denkens hin und her zu wälzen, sich über die deutschen, französischen und englischen Frühkommunisten auszuschweigen, ein paar historische Anekdoten vielleicht ausgenommen. Adornos Messer bestimmt den Wahrheitsgehalt des Materialismus, indem jede Marxismusdefinition abgeschnitten und verworfen wird, die nicht systematisch den 3 Quellen des Marxismus, so vernünftigerweise und ausnahmsweise einmal Lenin, verpflichtet ist. Verwerfe also, so der Imperativ, jede akademische Rekonstruktion und jedes Bemühen um einen authentischen Marxismus, die einzig auf die Philosophie des deutschen Idealismus und auf die englische Nationalökonomie rekurriert, den frühen Kommunismus, den Kommunismus des proletarischen Naturrechts, dagegen ausschließt und als utopisch, das heißt vorwissenschaftlich, verbannt. Denn weder die freie Assoziation noch der kategorische Imperativ, weder Begriff noch Sache der Kritik lassen sich aus Hegel oder Smith herleiten, sondern vielmehr aus Babeuf, Buonarroti, Weitling, Desamy, Bakunin, Fourier, aus eben dem Sozialismus, den der wissenschaftliche Stalins und Kautskys als utopisch abtat. Die Rekonstruktion ist eine Methode, die akademische Intelligenz den marxischen Materialismus und Kommunismus als eine Systemphilosophie schmackhaft zu machen. Abgeschnitten wird darin die vermittlungslose Evidenz des nur auf Vernunft gründenden Existenzialurteils, von dem Horkheimer sprach, dessen Entfaltung keinen Beweischarakter hat, sondern einzig den der demonstrativen Darstellung und Denunziation. Anders gesagt, Kommunismus als freie Assoziation kann unmöglich das Resultat dessen sein, was der Rekonstruktion und dem Ausbuchstabieren der Relation von Wert, Ware, Geld, Kapital vorschwebt. Vielleicht hier ein kleiner Einschub. Man hat oft übersehen, und das kommt ja auch überein mit meiner These, dass man den Kommunismus aus Adorno quasi amputieren will, obwohl seine Philosophie in der Syntheseformel ohne diesen Kommunismus gar nicht denkbar ist. Immer übersehen, dass Adorno ja auch als Herausgeber tätig war und dass er 1966 gemeinsam mit Elisabeth Lenk das Werk eines dieser utopischen Sozialisten in damals erstmaliger deutsche Übersetzung herausgegeben hat, nämlich das Werk von Charles Fourier, das Buch Die Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen. Und zu diesem Werk hat die Elisabeth Lenk eine sehr lange Einleitung geschrieben und Adorno ein kurzes Vorwort, in dem er den Sinn und den Zweck dieses utopischen Sozialismus kurz exponiert. Und ich diese Stelle jetzt vorlesen möchte, möchte ich vielleicht noch zur Erklärung dessen, was nun der kategorische Imperativ in dieser Marxischen und dann Adornischen Fassung mit dem proletarischen Naturrecht zu tun hat, das insoweit darstellen, dass ich eben erkläre, warum die kommunistische Formel einer Synthese, die dann bei Adorno in die Formulierung Einheit des Vielen ohne Zwang gefasst wird, oder in diesem kleinen Text über den Melange, in dem die Moralia als herrschaftslose Versöhnung des Besonderen in der Allgemeinheit, warum derartige Formulierungen immer verweisen auf ein proletarisches Naturrecht, das sagt, jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Dass also eine kommunistische Harmonie von Subjekt und Objekt, Milton Friedman würde sagen, von Angebot und Nachfrage, wenn auch nicht in Geldform, voraussetzt und ein Übereinstimmen der Natur in uns mit der Natur außer uns. Zu zeigen sein, dass dieses proletarische Naturrecht keineswegs so harmlos und freiheitlich ist, wie es in dieser Formulierung einer Einheit des Vielen ohne Zwang als freier Synthesis der Individuen zum Allgemeinen zum Ausdruck kommt, dass da vielmehr bei einigen, wenn auch nicht bei dem nun von Adorno herausgegebenen Fourier, eine durchaus autoritäre Lehre der Bedürfnisse enthalten ist und auch durchaus despotische Vorahnungen des kommenden stalinischen Staates enthalten sind, könnte man etwas übertrieben sagen. Aber dass natürlich diese Formulierung auf etwas zurückgeht, was die Frühkommunisten, was also die erwähnten Babeuf, Buonarroti, Desamy, der ein wunderbares Buch schreibt, Die Gesellschaft der Barrikaden, 1838, was diese Frühkommunisten erben aus der Geschichte der europäischen Subversion und aus der Geschichte der europäischen Sozialrevolten. Das ist eben das, was aus dem katholischen Naturrecht schon kommt, wo gesagt wird, die Natur gab allen alles. Es kann also im Angesicht der Natur nur Kommunismus geben und kein Privateigentum. Dass hier vom Kapital nicht die Rede ist, dass hier vom Geld nicht die Rede ist, dass viele von diesen Frühsozialismen, insbesondere der Saint-Simon, auch oft ausgesprochen antisemitische Vorstellungen haben. Das ist alles mal unbeschalten beiseite. Jedenfalls ist es klar, dass eine solche freie Assoziation und eine Uneinheit des Vielen ohne Zwang, dass dieses aus der Kritik der Nationalökonomie und aus der Kritik der idealistischen Philosophie unmöglich zu gewinnen gewesen ist. Dass Marx und Engels vielmehr versucht haben, durch die Kritik an der Nationalökonomie und durch die Kritik an der idealistischen deutschen Philosophie ein neues objektives Niveau von Begründung für diese kommunistische Formel der Synthese zu gewinnen, die auskommt ohne eine autoritäre Bedürfnislehre, ohne einen despotischen Staat und ohne Katholizismus. Dass also der ganze Zweck der Marxischen Aneignung von Leuten wie Smith, Ricardo und vielen, vielen anderen nur der gewesen ist, in dieser Kritik Mittel und Wege zu finden, etwas, was die Frühkommunisten als rein moralische Setzung verkündet haben, als durch den Gang der Geschichte und der Produktivkräfte objektiv Notwendiges und Mögliches darzustellen. Und in diesem Zusammenhang ist eben interessant, dass Friedrich Engels und andere, die auch das Projekt hatten, eine umfassende Bibliothek des französischen Sozialismus auf Deutsch herauszugeben, das Projekt scheiterte. Adorno hat mit seiner Ausgabe von Fourier eigentlich einen späten Beitrag geleistet zu diesem Plan von Friedrich Engels von 1844. Dass hier etwa Engels, wenn er über Gütergemeinschaft schreibt, auch so ein Ausdruck für diese freie Assoziation, diese Gütergemeinschaft so definiert, er schreibt, Zitat, Gleichheit, das sei nur ein französischer Ausdruck für, Zitat, die menschliche Wesenseinheit, für das Gattungsbewusstsein und Gattungsverhalten des Menschen, für die praktische Identität des Menschen mit dem Menschen. Praktische Identität des Menschen mit dem Menschen. Das will sagen, gesellschaftliche Einheit zwischen der Empirie des Menschen und einem vernünftigen Begriff des Menschen in der Reproduktion einer gesellschaftlichen Einheit. Und diese Formel ist eine Formel, die hier von 1844 zitiert wird, die längst vor dem Marxischen Kapital von 1857 in den späteren Schriften liegt. Hier ist das Interesse da. Und dieses Interesse kann in keiner Weise als utopisch oder als vorwissenschaftlich, wie es dann nachher die Glanzleistung war, der Orthodoxie denunziert werden, weil diese Formulierung einfach darauf zielt, dass der Selbstwiderspruch des Menschen mit sich selbst, wie er ausgedrückt ist in den Tatbeständen von Herrschaft und Ausbeutung, gegen jedes Gebot der Vernunft geht und gegen das Mindestgebot einer jeden Vernunft, nämlich gegen das Gefühl für Logik geht. Es ist der Selbstwiderspruch der Gattung, der überhaupt in die ganze historische Entwicklung des Kapitals hineinführt und wogegen nun der kategorische Imperativ als die unmittelbare moralische Evidenz der Vernunft nicht auf nichts anderes beharrt als auf die Logifizierung der Gattung, auf die Tilgung dieser Form von schlechter Nicht-Identität. Und wenn nun Adorno in seinem Vorwort zu seiner Ausgabe von Fourier dieses Thema wieder aufnimmt, dann schreibt er, ich zitiere mal, das ist geschrieben 1966, 23 Jahre vor der Wiedervereinigung, angesichts der Dogmatisierung sozialistischer Theoreme, die im östlichen Machtbereich aus politischen Motiven erfolgte, gewinnen Gedanken erneute Aktualität, die schon früh als utopistisch verfemt worden sind. Unter den Utopisten nimmt der antirevolutionäre Fourier eine extreme Position ein. Vielleicht mal als Nebenbemerkung, also die Utopisten sind keineswegs alles Barrikadenbauer und Leute, die wie der Desamy davon predigen, dass man sich nachts wie Häuser der Reichen zu schleichen haben, um die alle zu vergiften. Sondern das sind auch ganz friedlich-schiedliche Leute dabei, wie etwa der Etienne Cabé, die eine Art Kommunismus auf Aktienbasis machen wollen, ne, und die immerhin in den 1830er Jahren 30.000 französische Arbeiter zur Emigration nach USA bewegen, um dort auf Gütergemeinschaft basierende Kommunen zu bilden, die teilweise noch bis zur Jahrhundertwende dann auch bestanden haben. Also es gibt da ganz friedlich-schiedliche, quasi sozialreformistische Sachen, ne, die aber immer auf diesen Gedanken der Gütergemeinschaft basieren. Und eben der antirevolutionäre Fourier, dazu schreibt nun Adorno, keiner bietet dem Vorwurf des Utopismus schutzloser sich dar als er, bei keinem aber auch ist die Anfälligkeit der Doktrin so sehr gezeitigt von dem Willen, die Vorstellung des besseren Zustandes zu konkretisieren. Das Verbot auszudenken, wie es sein solle, die Verwissenschaftlichung des Sozialismus, ist diese nicht zum Guten ausgeschlagen. Das ist auch interessant deswegen, weil er ja hier ein Motiv aufnimmt, das oft in der Diskussion um Adornos Negativismus und solche schlimmen Dinge, ne, zu einer ganz falschen Entgegensetzung zur Philosophie der Hoffnung von Ernst Bloch führt. Ne. Natürlich gibt es da einen unüberschreitbaren Gegensatz. Gleichwohl ist es aber so, dass Adorno sich oft dahingegen geäußert hätte, er selber hätte keine negativistische Kritik geführt, ohne des Gedankens der Hoffnung, so wie Bloch ihn darlegte, inne zu sein. Das ist also sozusagen bei Adorno mitgedacht. Die Utopie ist mitgedacht und ist der Nerv der Kritik, obwohl sie und weil sie nicht als solche in jedem Moment explizit gemacht wird. Und weiter. Das Verdikt über Fantasie als Fantasterei fügt sich einer Praxis ein, die sich zum Selbstzweck hat und mehr stets im Bestehenden verstrickte, über das sie einmal hinaus sein wollte. Vor ihr hat Fourier die rücksichtslose Kritik der Versagung voraus. Also eben jene Kritik des Opfers, die Adorno nicht zuletzt aus der Freudschen Psychoanalyse bezogen hat. Wenn für einen, dann gilt für Fourier der Vers, den Karl Kraus nach dem Tod von Peter Altenberg schrieb, ein Narr verließ die Welt und sie bleibt dumm. Das ist also aus der Einleitung zu Fourier und das proletarische Naturrecht, so wie es in Fourier jetzt enthalten ist, ne, das fasst Fourier selber im Satz zusammen, les attractions sont proportionnelles au destiné. Die Anziehungskräfte sind proportional zu den Bestimmungen, wörtlich übersetzt. Das meint nichts anderes, als dass die Eigenschaften der Objekte in allen Eigenschaften, die Subjekte nur haben können, immer ihre Entsprechung haben. Und wenn nun Fourier in seinem utopischen Gesellschaftsbild, der sogenannten Phalanstère, also utopischen Wohn- und Produktionsgenossenschaften, wenn er dieses ausmalt, dann malt er es immer so aus, dass zu jeder Arbeit derjenige kommt, der die entsprechende politische Neurose oder Psychose hat, dass also etwa ein Mensch, der wie der alte Nero am liebsten Rom anzünden würde, dass der als Bäcker eine gute Arbeit leisten könnte oder jemand, der eine Leidenschaft zum Morden hat, als Fleischer eigentlich ganz gut am Platze wäre, dass also zwischen jeder subjektiven Disposition, von denen keine zensiert wird, also Fourier hat in Differenz etwa zu Weitling nirgends eine autoritäre Bedürfnislehre, dass also zu jeder subjektiven Disposition etwas gehört, was im Objekt nach eben dieser Charaktereigenschaft verlangt. Ne? Also wenn auch auf eine vorkapitalistische, noch etwas romantisch verquaste Weise ausgedrückt, wie sich Subjekt und Objekt in der Einheit des Vielen ohne Zwang finden werden. Und darin ist eben auch ausgedrückt, wie der Materialismus diese Evidenz der Vernunft in sich aufnimmt. Alles andere, also diese Verwissenschaftlichung und Adornos Messer, wie ich es eben versucht habe vorzustellen, Adornos Messer hat ja auch für uns Akademiker den positiven Effekt einer enormen Effektivierung des Gebrauchs der eigenen Lebenszeit. Also man werfe etwa in ein Werk von Habermas einen Blick und frage sich eben, wird Babeuf zitiert, Desamis zitiert, Weitling zitiert und so weiter, werden ja alle zitiert. Die werden natürlich nicht zitiert, kann ich das Buch guten Gewissens beiseite legen, habe ich schon die Lebenszeit für 800 Seiten gespart, bin sozusagen rationalisiert und kann mich dem Eigentlichen zuwenden, denn aus allen diesen Arbeiten, vielleicht mal als Anmerkung noch, man darf nicht vergessen, dass ja diese Rekonstruktion des Marxismus, von der eben die Rede war, ja ausgelöst worden ist von Jürgen Habermasens gleichnamigem Buch von 1976, Rekonstruktion des historischen Materialismus, dass er ja der Ahnherr ist dieser Rekonstruktionsbewegung und dass diese Rekonstruktionsbewegung dazu führt, was schon Friedrich Engels sehr früh feststellte. Engels hat hier 1845 einen Artikel geschrieben, ein Fragment Fouriers über den Handel. Das beginnt mit der ganz vernünftigen Feststellung, die Deutschen fangen nachgerade an, auch die kommunistische Bewegung zu verderben. 1845, das ist auch der Grund, warum es einige Antideutsche gibt, weil sich das in Deutschland nicht gestatten wollen, den Kommunismus zu verderben. Und dann schreibt Engels so dieses und jenes darüber, dass der Fourier ein großer Fantast ist, aber dass immerhin Fouriers Vorstellung, dass die Weltmeere durch Limonade ersetzt werden müssten, damit man sie trinken kann, ein schönerer Spaß ist als die Begattung der ewigen Kategorien mit sich selbst im deutschen Sozialismus. Denn eben dieser deutsche Sozialismus ist, wie es dann auch im Manifest nachher heißt, von 1848, Zitat, er ist etwas Weniges über das Eigentum aus Proudhon, etwas Proletariatsjammer, etwas Organisation der Arbeit, die Vereinsmisere zur Hebung der niederen Volksklassen, nebst einer grenzenlosen Unwissenheit über die politische Ökonomie. Das ist eine Charakteristik des deutschen Sozialismus von 1845 und darin hat sich eigentlich im Kern meines Erachtens nichts geändert. Thank you. So ist also nach der kleinen Abschweifung Adornos Messer unmittelbar nützlich für das Verständnis auch des marxischen Kapital. Denn das Kapital von Marx ist keine Wissenschaft und kann keine Wissenschaft sein, wie neuerdings etwa Dieter Wolf und Michael Heinrich beweisen wollten. Es ist unmittelbar als Kritik bestimmt. Schon der Untertitel sagt es. Deren Bücher, nach über 10 Jahren wieder aufgelegt, atmen den Staub der akademischen Gruft, in dem sie ihren Gegenstand beerdigen wollen. Ganz zutraulich nennt Dieter Wolf sein Buch einen Beitrag zur marxischen Werttheorie, als sei denn das die Möglichkeit, eine Theorie des Werts. Das erinnert daran, dass ich schon vor 10 Jahren Wolfgang Portmann über eine Serie lustig machte, eine Buchserie, die hieß Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik. Das ist ein Titel, der ist nicht nur doppeldeutig, der ist sogar eindeutig. Und in dem Sinne eben hier auch die Beiträge zur marxischen Werttheorie. Und selten trägt ein Werk von theoretischem Anspruch seinen Irrtum so auftrumpfend im Titel wie Michael Heinrichs Die Wissenschaft vom Wert. Denn kann es eine Wissenschaft, das heißt die Arbeit, eine Sache der Vernunft transparent und intelligibel zu machen, dort geben, wo die Sache selbst das blanke Anti der Ratio verkörpert, die Wiedervernunft und also den Selbstwiderspruch der Gattung? Kann Vernunft als subjektives Bemühen gefasst etwas verstehen, gar rekonstruieren, indem sie nicht an sich schon, wie unbewusst und objektiv auch immer, enthalten wäre? Wo aber ist die Vernunft im Selbstwiderspruch der Gattung? Wenn sie am Anfang nicht ist, kann sie auch in ihren Ableitungen nicht sein. Und so ist Heinrichs Buch in all seiner Gelehrsamkeit doch eine einzige Rationalisierung und macht Reklame für die Schlichtheit von Theorien. Die Ambivalenz dieses Befundes ist darin beschlossen, dass einerseits sich der auf Theorie erpichte Verstand nichts anderes sich wünscht als die restlose Durchsichtigkeit des gesellschaftlichen Unheils und dass andererseits gerade in diesem Wunsch das ontologische Bedürfnis beschlossen ist, das zur Ideologie provoziert, zum Bewusstsein, das mit Zwanghaftigkeit falsch ist. Der Wille zur Erkenntnis ist hier eins mit dem Zwang der Verblendung. Und die Aufklärung, die eine Wissenschaft vom Wert verheißt, schlägt unmittelbar um in Okkultismus und darein, dass einem der Wert ins Boxhorn jagt. Wahrheit wird theoretisch gefasst, als wie im Positivismus innertheoretisches Kriterium, nicht wie bei Marx, als Polemik und Kritik, eben als Bewahrheitung der Gesellschaft. Das ist der Nerv des kategorischen Imperativs, dass keine Wahrheiten über Gesellschaft bewiesen werden sollen, sondern dass die Gesellschaft als der Zwangszusammenhang von Individuen bewahrheitet werden soll, also als Kommunismus dargestellt zu werden hat. Was ich noch sagen möchte, ist, dass natürlich all diese sogenannten Marxisten, ne, die sich behaupten, Adornos Theorie zeichnet sich durch eine ungenügende Rezeption der marxischen Kritik der politischen Ökonomie aus, und das ist ja eine ständige Redensart dieser Rekonstrukteure, dass all diese Leute selber unter einem einem auf Ökonomie heruntergebrachten Begriff von Wert leiden. Und es ist klar, dass diese ökonomistische Reduktion des Wertbegriffs erst das Vermittlungsproblem, das die so umtreibt, also das von Wert und Gebrauchswert, dass das eben umschlägt in eine spiritualistische Überhöhung der Erkenntnistheorie und der Rolle der Intellektuellen in der Vermittlung dieses hier aufgemachten Gegensatzes. Ich spare mir jetzt die Ausführung darüber, wie in Adorno der Wertbegriff gefasst wird auf eine Weise, die dem kategorischen Imperativ gerecht wird, ohne dass überhaupt von ökonomischen Gegenständen im engeren Sinne überhaupt nur die Rede ist. Aber ich denke, dass man unschwer demonstrieren kann, dass dann, wenn Adorno vom Verhältnis von Begriff und Sache handelt, und das ist ja die Perspektive seiner Aneignung der Philosophie, wenn er vom Verhältnis von Begriff und Sache handelt, er unter diesem Thema automatisch zugleich das Verhältnis von Tauschwert und Gebrauchswert verhandelt, von Konkretion und Abstraktion. Zu behaupten, das Thema des Verhältnisses von Begriff und Sache sei, nur weil es eben so heißt, ein rein philosophisches, heißt eben zugleich, den philosophischen Implikationen dessen, was Marx auf den ersten 100 Seiten des Kapitals unternimmt, das selber zu reduzieren. Adorno hatte ein sehr feines Gespür dafür, wozu Intellektuelle fähig sind, und deswegen hat er sie auch abgrundtief gehasst, und vor allen Dingen die linken Intellektuellen hat er abgrundtief gehasst. Und ohne jetzt hier irgendjemandem zu nahe zu treten im Publikum, möchte ich doch vielleicht eine Passage vorlesen aus der Minima Moralia. Der Abschnitt heißt Abweichung, und dort heißt es, ich zitiere einmal und komme nachher auf das Thema wieder zurück, was ich eben angeschnitten hatte: Jeder macht sich verdächtig, der mit der Kritik am Kapitalismus die am Proletariat verbindet, das mehr und mehr die kapitalistischen Entwicklungstendenzen selber bloß reflektiert. Damit spricht etwas an, ne, was ja etwa in bestimmten verbiesterten Kreisen der Operaisten immer dann ganz schnell die Backen rot werden lässt, ne, wenn man etwas Böses sagt gegen die Arbeiterklasse oder sogar behauptet, die Arbeiterklasse sei als reines Anhängsel des Kapitals von diesem sogar vielleicht in das Kapitalverhältnis so aufgenommen worden, gerade durch den Faschismus, dass ein Ausbruch nicht mehr möglich ist. Also hier, jeder macht sich verdächtig, der mit der Kritik am Kapitalismus die am Proletariat verbindet. Über die Klassengrenzen hinweg ist das negative Element des Gedankens verpönt. Die Weisheit von Kaiser Wilhelm, Schwarzseher dulde ich nicht, ist in die Reihen derer eingedrungen, die er zerschmettern wollte. Wer etwa auf das Ausbleiben eines jeglichen spontanen Widerstands der deutschen Arbeiter, das geschrieben 1945, hinwies, dem ward entgegengehalten, alles sei derart im Fluss, dass kein Unheil möglich sei. Wer nicht an Ort und Stelle unter den armen deutschen Opfern des Luftkrieges sich befinde, der doch diesen ganz gut gefiel, solange es gegen die anderen ging, habe überhaupt den Mund zu halten. Und außerdem stünden die Agrarreformen in Jugoslawien unmittelbar bevor. Je weiter jedoch die rationale Erwartung entschwindet, dass das Verhängnis der Gesellschaft wirklich gewendet werde, umso ehrfürchtiger beten sie dafür die alten Namen Masse, Solidarität, Partei, Klassenkampf her. Während kein Gedanke aus der Kritik der politischen Ökonomie bei den Anhängern der linken Plattform mehr feststeht, während ihre Zeitungen ahnungslos täglich Thesen ausposaunen, die allen Revisionismus übertrumpfen, aber gar nichts bedeuten und morgen auf Abruf durch andere ersetzt werden können, zeigen die Ohren der Linientreue musikalische Schärfe, sobald es sich um die leiseste Respektlosigkeit gegen die der Theorie entäußerten Parolen handelt. Das also das Urteil über die theoretisierenden Funktionäre der Arbeiterbewegung. Gerade in diesem Bezug auf die Arbeiterbewegung bestimmt sich nun das, was negative Dialektik als einen Beitrag zur Revolutionstheorie leisten will und geleistet hat. Ich versuche das jetzt nicht vorzulesen, sondern zu improvisieren. Ich kann nachher noch vielleicht den einen oder anderen Beleg dafür anführen, indem ich vielleicht darstelle, dass ja das, was bei Marx Kritik ist, weder eine Induktionsbewegung der Erkenntnis noch eine Deduktionsbewegung der Erkenntnis ist. Es ist weder ein Folgern von einem allgemeinen Begriff auf ein besonderes, noch ein Extrapolieren, ein Induzieren von einem besonderen auf einen allgemeinen Begriff. Der Materialismus ist weder ein Idealismus noch ein Empirismus. Er ist die Kritik der Konstitution dessen, dass sich Erkenntnisgegenstände in dieser Dualität darstellen. Gut, jetzt untersuchen wir kurz, wie 1918 nach dieser historischen Pleite der sozialdemokratischen und bolschewistischen Arbeiterbewegung versucht worden ist, diese historische Pleite philosophisch zu reflektieren. Und da gibt es eben, ich habe es eingangs erwähnt, im Wesentlichen zwei substanzhafte Arbeiten. Das eine ist die Arbeit von Georg Lukács, sein Buch Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 und eben im gleichen Jahr erschienen Karl Korsch, Marxismus und Philosophie, auch eine Reflexion darauf. Diese beiden Bücher sind so unterschiedlich, wie sie kaum sein können. Lukács ist einer der wenigen, die nach 1918 auf die systematische Bedeutung der hegelischen Philosophie für Marx hinweisen und zeigen, dass man die ersten 100 Seiten des Kapital nicht verstehen kann, wenn man die hegelische Logik und andere hegelische Phänomenologie nicht zur Interpretation mit heranzieht. Seine Lösung der 1918 offenbarten Unfähigkeit der deutschen Arbeiterklasse zur Revolution besteht darin, den Begriff des zugerechneten und zurechenbaren Klassenbewusstseins zu erfinden. Das will meinen, das Klassenbewusstsein, das dem Proletariat objektiv aus dem Produktionsprozess zuwächst, muss von keinem einzigen empirischen Arbeiter wirklich gewollt und mit Willen vertreten und geteilt werden, solange es nur in der Gestalt der Partei von den Intellektuellen im System des wissenschaftlichen Sozialismus präsent ist und diesen Arbeitern von der Partei, also deduktiv, zugerechnet wird und aufgeherrscht wird. Denn die Revolution ging pleite, weil es keine Partei gab, nach leninischem Muster, mit militärischer Organisationsform, weil alle so verdammte luxemburgistische Spontaneisten und ähnliches Gesindel gewesen sind, weswegen sich auch Lukács nachher an der Luxemburgistenjagd in der Komintern sehr beteiligt hat. Dagegen stand nun der Position von Karl Korsch, die er auf den ersten Blick wesentlich sympathischer und auch für Adorno sympathischer war, wegen diesem gewissen Bias für den Nominalismus, diesem Bias fürs Besondere, das die kritische Theorie eben aufzeichnet, wo gesagt wird, Klassenbewusstsein kann überhaupt nur das empirische, wirkliche, vorhandene, gewollte und artikulierte Bewusstsein einzelner Arbeiter sein. Und die Räte, die Selbstorganisation, Die Räte sind diejenige Form, in der diese Arbeiter ihr besonderes, individuelles Klassenbewusstsein verallgemeinern. Und an der Spitze der Räte erreichen sie dann das Bewusstsein dessen, was ihnen im Produktionsprozess durch das Kapital auch wirklich als Klassenbewusstsein aufgeherrscht werden wird. Das sind die beiden philosophisch validierten Antworten, die aus der Krise der Arbeiterbewegung 1918 erwachsen sind. Beide Antworten allerdings sind, und das ist nun sozusagen der Einsatz, mit dem das Buch von Adorno Negative Dialektik fast 50 Jahre später in diese Diskussion interveniert. Beide sind gefangen in einer Dialektik der Arbeit. Beide sind gefangen in der Vorstellung, die Arbeit folge einer objektiven Bewegung, die sich entweder abstrakt in der Partei oder konkret im einzelnen Arbeiter niederschlägt, und dass die Arbeit jenes sei, in der die Gesellschaft sich entfremdet, reproduziert, und damit eben auch haben sie beide einen Arbeitsbegriff, eine Vorstellung von Arbeit geteilt, die als nun negatives Erbe in diesen frühen Sozialismus und frühen Kommunismus gehört und die eben auch von Marx geteilt worden ist. Ich lese mal eine Passage vor, ebenfalls von 1845 aus der Schrift Die Heilige Familie, wo es heißt: Das Proletariat kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Lage zusammenfassen, aufzuheben. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen ist. Das ist der Arbeiterklassenbegriff des frühen Marx, und das ist eben der Marx der vorkritischen Phase, der Phase vor der Kritik der politischen Ökonomie, der Phase der Kritik, wo das Kapital noch einzig und allein als juristisches Zwangsverhältnis, als Privateigentum erscheint und nicht als ein Produktionsprozess selbst. Das Besondere ist eben nun, dass in der Antwort und in der Reflexion, die Adorno auf den hier eröffneten Dualismus vorschlägt, schon mitbedacht ist, dass das Kapital ein sich zu seinem eigenen Begriff durchsetzendes Verhältnis ist, was eben auch bedeutet, dass das Kapital die lebendige Arbeit derart in sich hineinzieht, dass das proletarische Interesse kein Interesse mehr ist, das gegen das Kapital geltend gemacht werden kann, und dass dieses Zwangsverhältnis sozusagen durch den Nazifaschismus regelrecht notariell beglaubigt wird. Ergebnis zeigt sich, die Antwort auf die Krise der Revolutionstheorie nach 1918, so wie sie Korsch und Lukacs diskutierten, diese Antwort besteht darin, dass die Frage als solche als eine falsche Frage erkannt wird und nicht nur einfach als eine falsche Frage, sondern als eine Frage, die durch die historische Entwicklung, durch den Nazifaschismus selbst überholt worden ist. Weswegen am Schluss nachher die der kategorische Imperativ als ein Imperativ dasteht, der außer der Evidenz der Vernunft gewissermaßen kein Subjekt mehr hinter sich hat. Was ihn aber keineswegs falscher macht, sondern was eben der dürftige Zustand von Wahrheit ist, in dem dieser kategorische Imperativ geschichtlich zu existieren gezwungen ist. Und zum Schluss, nochmal als Illustration dessen, wie der Kommunismus in diesem Zusammenhang dann erscheint. Er erscheint geradezu zögerlich und zaghaft, aber er erscheint als einer, der von der Einheit des Vielen ohne Zwang sich nichts abmarken lässt. Das ist dieser kleine Abschnitt Melange aus dem Minima Moralia und mit einigen Auszügen daraus will ich es auch bewenden lassen. Zitat also: Das geläufige Tendenz der Toleranz, alle Menschen seien gleich, ist ein Bumerang. Er setzt sich der bequemen Widerlegung durch die Sinne aus. Und noch die zwingendsten anthropologischen Beweise dafür, dass die Juden keine Rasse seien, werden im Falle des Pogroms kaum etwas daran ändern, dass die Totalitären ganz gut wissen, wen sie umbringen wollen und wen nicht. Wollte man demgegenüber die Gleichheit all dessen, was Menschenantlitz trägt, als Ideal fordern, anstatt sie als Tatsache zu unterstellen, so würde das wenig helfen. Die abstrakte Utopie wäre allzu leicht mit den abgefeimtesten Tendenzen der Gesellschaft vereinbar. Dass alle Menschen einander glichen, ist es gerade, was dieser so passte. Sie betrachtet die tatsächlichen oder eingebildeten Differenzen als Schandmale, die bezeugen, dass man es noch nicht weit genug gebracht hat. Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre kein Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte stattdessen auf die schlechte Gleichheit heute hinweisen, den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenz. Was das heißt, kann man meines Erachtens, und das war der ganze Sinn der Übung, nicht verstehen, wenn man nicht auf diesen frühen Kommunismus mit der Vorstellung jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen zurückgeht. Und das ist der kommunistische Kern, der die gesamte Philosophie und Kritik Adornos prägt, und dem werden wir versuchen, gerecht zu werden. Ich möchte mal einen Punkt nochmal aufnehmen, nämlich, was ich ja zitiert hatte, auch von Adorno: Man kann das Kapital kritisieren, wie man will, aber die Arbeiter darf man bloß nicht kritisieren. Das ist das, was dann in den bei den Arbeiterfunktionären dieses merkwürdige musikalische Gehör für die geringsten Abweichungen plötzlich mobilisiert. Und natürlich ist es so, was ich jetzt in dem Vortrag nur angedeutet hatte, das ist aber gleichwohl das Wesentliche, wird immer nur angedeutet, das ist eben das, dass die Transformation der lebendigen Arbeit, die in dem Kapitalprozess selber liegt, natürlich durch den deutschen Faschismus, durch den Nazifaschismus enorm beschleunigt worden ist und zu einer Aufhebung der Klassenfrage im bekannten Sinne, wie es früher bekannt war, geführt hat. Ja? Also man muss einen solchen Text wie den von Adorno von 1946 mit dem Titel Reflexionen zur Klassentheorie, den muss man eben auch als eine Antwort lesen auf dieses durch Korsch und Lukács aufgeworfene Problem, wie sich nun die lebendige Arbeit zur Frage der revolutionären Praxis verhält. Und alle anti-adornitischen politischen Strömungen weigern sich darauf zu reflektieren. Sie weigern sich darauf zu reflektieren, was der Nazifaschismus, was die Volksgemeinschaft für die Transformation des Klassenbegriffs und der Klasse selber eigentlich bedeutet. Es gibt in der gesamten Tradition der marxistischen Bewegung ob vor 33 oder nach 33 keine einzige substanzielle Reflexion auf den Antisemitismus. Keine einzige. Da kann man die offizielle Arbeiterbewegung, die SPD und die KPD angucken, aber man kann eben auch Gruppen, die einem eher näher stehen würden, wie den Rätekommunismus betrachten. Alle diese Gruppen haben vor dem Problem des Antisemitismus theoretisch kapituliert oder haben sich in diese bekannte Phrase vom Sozialismus der dummen Kerle geflüchtet. Und das ist das Maß oder das Maß ihrer historischen Überholtheit. Adorno, der sich dem stellt wie kein anderer, kommt eben dazu in diesem Aufsatz von 1946, dass die Klasse sich in ihrer eigenen Dialektik selber aufhebt und das im Zuge der negativen Aufhebung des Kapitals auf den Boden des Kapitals, Volksgemeinschaft, sich eben auch die Klasse selber aufgehoben hat. Und nachher gibt es Klasse nur noch als eine objektive ökonomische Bestimmung. Als solche gibt es Klasse weiter. Aber als eine irgendwie revolutionstheoretisch oder revolutionär praktisch mobilisierbare Bestimmung existiert Klasse nicht mehr. Und um das vielleicht nochmal etwas deutlich zu machen, möchte ich eine Kategorie von Marx kurz extemporieren, die in diesen Reflexionen über die Klasse immer unbeachtet bleibt, aus dem ersten Band des Kapitals, wo Marx vom Chemismus der Fabrik spricht. Also wenn er das Verhältnis von lebendiger Arbeit, variablem Kapital einerseits und Kapitalfixmaschinerie andererseits in der Produktion betrachtet, benutzt er den Ausdruck Chemismus der Fabrik und bringt an der auf derselben Seite noch ein Hegel-Zitat, ne, um zu erklären, was Chemismus ist. Und Chemismus ist einfach das, dass der Standpunkt des Chemikers, der die verschiedenen Ingredienzen eben zusammenrührt und dann diese Naturstoffe auf sich selber interagieren lässt und dann das Produkt sich aneignet. Die lebendige Arbeit, sagt Marx, ist nichts anderes als ein Gärstoff, den der Kapitalist wie in einem Weinkeller dem Wein hinzutut, um sich das fertige Ergebnis nachher anzueignen. Das, was nun Chemismus ist, das wird von Hegel in dem von Marx angeführten Zitat und dann so dargestellt. Das Zitat ist aus der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Und da schreibt Hegel: Gott lässt die Menschen mit ihren besonderen Leidenschaften und Interessen gewähren, und was dadurch zustande kommt, das ist die Vollführung seiner Absichten, welche ein anderes sind als dasjenige, um was es denjenigen, deren er sich bedient, zu tun war. Das ist der Chemismus, das ist das, worin die lebendige Arbeit ein Element geworden ist, und darum ist mit Adorno, denke ich, mit Adorno und in voller revolutionärer Empathie ist es reaktionär, regelrecht reaktionär, sich gegenwärtig überhaupt noch auf Arbeiter- und proletarische Interessen oder auf Klassengegensätze und Ähnliches berufen zu wollen. Die Berufung auf den Klassengegensatz ist ein Ticket und eine Einladung in reaktionäre Haltung. Es geht nicht darum, sozusagen den vom Kapital selbst überwundenen Klassengegensatz in dieser alten revolutionären Bedeutung, diesen Klassengegensatz neu zu artikulieren. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Es geht darum, jenseits dieser Vorstellung von Arbeit und Klassengegensatz eine neue Begründung von Revolution zu finden, die nur aus der Reflexion auf den kategorischen Imperativ und das, was Kritik ist, folgen kann. Soweit Marx und Engels Frühsozialisten sind. Und das kann man ja mal ganz schematisch bis 1850 diese Phase dehnen. Ne? Insoweit Marx und Engels Frühsozialisten sind, insoweit sind sie der Meinung, das Kapitalverhältnis oder das Kapital sei nichts anderes als die entfremdete Selbstdarstellung der Arbeit. Das ist das, was in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten gesagt wird. Das ist das, was in dem ersten Text von Engels über die Kritik der Nationalökonomie gesagt wird. Das ist das, was in der Kritik an Proudhon gesagt wird. Ne? Und dann erscheint das Kapital nicht als ein Produktionsverhältnis, das seine ihm gemäße Darstellung auch in der unmittelbaren Produktions- und Arbeitsprozess gefunden hat. Das erscheint als juristisches Privateigentum und einseitige Aneignung dessen, was die Gattung produziert. Das ist der Grund dafür, warum viele von den Frühsozialisten, wie auch schon erwähnt ist, Saint-Simon, sehr antisemitisch sind, ne, weil sie sich nicht erklären können, dass die Arbeit allen Reichtum schafft und dann aber doch einige wenige, die Privilegien haben, das aneignen. Sie denken, also Kapitalismus wird gedacht als ein quasi feudales, einseitiges Aneignungsverhältnis oder eben sogar mit der antisemitischen Zuspitzung. Und weil das so ist, ist auch diese viel diskutierte Frage die, war Marx ein Antisemit, als er zur Judenfrage geschrieben hat, diese Kritik an Bruno Bauer 1845. Das will ich jetzt nicht extra aufgreifen jetzt, ne? Aber das ist eine Uneindeutigkeit, ne? Das ist mindestens eine Uneindeutigkeit. Aus der arbeiten die sich aber heraus durch die Kritik und durch die Aneignung der englischen Nationalökonomie. Weil die zeigt zwar, dass aller Reichtum auf Arbeit basiert, dass aber eine Differenz ist zwischen den subjektiven und den objektiven Bedingungen des Reichtums. Es gibt keinen Frühsozialisten, der jemals den Begriff des Kapital fix gefasst hätte. Keinen einzigen. Ja? Also sie arbeiten sich daraus heraus, während andere, wie eben der Proudhon, also früher ein Genosse von Marx, 1842, dessen Werk ihnen der Philosophie sie auch eine Kritik widmen, ne? Während diese Leute, ne, das immer weiter so denken und dann trotz der zunehmenden Entfaltung des Kapitalverhältnisses dabei stehen bleiben, das als Privateigentum zu betrachten und dann in die volle antisemitische Perspektive hineingeraten, sodass der Pierre-Joseph Proudhon, der gemeinhin als der Urvater des Anarchismus und Lehrmeister von Bakunin gehandelt wird, dass der Proudhon der Erste ist, der 1854 von der Totalvernichtung des Judentums spricht, als Sozialist, wie er das versteht. Das ist ein genuiner sozialistischer Antisemitismus. Und die Tradition dessen, ne, geht ja bis heute fort, bis hin zu Attacken und solchen anderen Leuten, ne, also zu Leuten, die eben den Kapitalbegriff reduzieren auf einen juristischen Begriff von Privateigentum. Und Marx und Engels, ne, das ist das Spezifische ihrer Erkenntnis, ihres Erkenntnisinteresses und ihrer hochgestochenen philosophischen Strategie, ne, dass sie diese kommunistische Syntheseformel Einheit des Vielen ohne Zwang, jedem nach seiner Fähigkeit, jedem nach seiner Leistung, dass sie die Vernunft dieser Syntheseformel erkennen, anerkennen und durchsetzen wollen, aber ohne die darin mitgeschleiften feudalen Vorstellungen und antisemitischen Verhältnisse auf dem Niveau der entfalteten Kapitalherrschaft. Ne? Also das Kapital, so gesehen, das Kapital von 1867 ist so gesehen der Versuch, ne, nichts anderes als historisch möglich zu begründen, was die objektive Vernunft dieses Handwerkerkommunismus schon enthalten hat. Die Kritik, die Sie nun an den Handwerkerkommunisten äußern, ne, ist ja immer die, dass die eine repressive Lehre haben von den Bedürfnissen. Also das, man kennt das, das Ganze nimmt etwa in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten große, umfangreiche Kapitel ein, das ist die Kritik des rohen Kommunismus oder des Kasernenkommunismus, wie er es auch nennt. Ne, der rohe Kommunismus, das ist der Kommunismus, wo man sagt, das objektive Bedürfnis des Menschen ist und der Rest ist Luxus und darf nicht sein. Was dann etwa dem Wilhelm Weitling, einem früheren engen Genossen von Marx, dazu führt zu sagen, was die Subsistenz anbetrifft, da haben wir Kommunismus. Und wenn jemand noch Luxusbedürfnisse befriedigen will, dann haben wir einen separaten Bereich der Gesellschaft, da haben wir Geld, da können wir für Geld arbeiten. Also Subsistenz ist geldlos, das gilt der Gemeinschaft, aber für Luxus, da gibt es Geld. Ne? Und dann müssen wir einen Souverän haben, einen Staat haben, er nennt es einen Volkskaiser, also ein Frühkommunist mit dem Volkskaiser. Ne? Das ist auch eine schöne Konstruktion. Und der muss über die Grenze wachen zwischen der Subsistenzökonomie und der Geldökonomie. Das sind natürlich ganz absurde Vorstellungen, ne? Die von heute her gesehen lächerlich anmuten, ne, die aber in der radikalen Bewegung der Zeit um 1840 waren das eben sehr populäre Vorstellungen. Aus der Kritik an diesen Vorstellungen, daraus formuliert Marx erst seine Stellung, seine Perspektive, seine erste Perspektive auf die Frage der Arbeit und die Frage der Revolution, ne, die er dann nachher nochmal nach 1850 in London einer weiteren Kritik, die er zum Kapital führt, unterwirft. Und insofern ist es mit der Arbeit so, ne, dass der Frühsozialismus geistig auf dem Standpunkt steht der Bauernkriege. Ne, wo dann Thomas Münzer sagen konnte, als Adam grub und Eva spann, wo war dann da der Edelmann? Das war ja eine Parole, die war sehr gängig, ne, und auch noch in der 48er Revolution, als auch hier im Badischen die Schlösser angezündet wurden, war das auch noch eine Parole. Die hat sich viele Jahre gehalten, die Parole. Die einen arbeiten und die anderen eignen an. Ne? Und die, die aneignen, können das, weil sie eben ein Gewaltmonopol haben und die anderen zwingen können, das, was sie gearbeitet haben, rauszurücken. Das ist nicht von freiem und gleichem Tausch weit und breit nicht die Rede. Wie kann man jetzt auf der Ebene von freiem und gleichem Tausch als der Aneignungsform des Kapitals eine zwar früh kommunistische, aber vernünftige Formel freier Vergesellschaftung begründen? Ne? Und das ist genau das, wo nachher Adorno in der negativen Dialektik in diesen ganzen Erwägungen um das Verhältnis von Begriff und Sache, von Allgemeinem und Besonderen, von Tauschwert und Gebrauchswert, was alles implizit mitbedacht ist, ne? Adorno hat überhaupt sehr viel implizit mitbedacht, dass das wird alles verhandelt, ne? Und wird nach einer Sache gesucht, wo weder subsumiert wird, noch empirisch induziert wird, sondern etwas, ne, was dazwischen ist, weder das eine noch das andere ist und beides überschreitet. Und das fasst er eben zusammen in diesem Satz aus der Minima Moralia, zwanglose Versöhnung des Besonderen Allgemeinen oder so ähnlich. Ne? Das fasst er darin dann zusammen. Ne? Und das ist der Kommunismus. Und wenn das nicht der Kommunismus ist, dann kann es überhaupt keine Vorstellung geben. Das ist ein Rätekommunist der 50er Jahre, ne? Und dieser Rätekommunist, ne, der steht eben dem Phänomen des Antisemitismus völlig blind und völlig blöd und völlig bescheuert gegenüber. Man kann dann Dinge lesen, das glaubt man gar nicht. Also die Kapitulation, ne, aller Strömungen der Arbeiterbewegung, noch der radikalsten, die eben diese Rätekommunisten, die Kapitulation aller Strömungen der Arbeiterbewegung, die auf einem positiven Begriff von Entfaltung der Arbeit ausgehen, vor der Frage des Antisemitismus, ist so total und so umgreifend und so allgemein, ne, dass sich danach auf dieser Grundlage tatsächlich nichts mehr beginnen und anfangen lässt. Also vielleicht noch als Zitat nochmal aus diesem Buch hier, Anton Pannekoek, was ein führender Theoretiker des Rätekommunismus gewesen ist, der hat 1946 in Amsterdam ein Buch veröffentlicht, Die Arbeiterräte. Und das ist ein Buch, das er während der deutschen Okkupation Hollands geschrieben hatte und dann eben 1946 gleich parat hatte. Ne? Und in diesem ganzen Buch findet sich überhaupt kein einziger Satz, ne, über die Massenvernichtung. Das glaubt man nicht, das ist 1946 geschrieben und alle Schriften von Sozialisten der verschiedensten Richtungen, etwa in Deutschland von Neubeginnen oder andere Richtungen, die erscheinen so zwischen 45 und 50. Ne? Keine Schrift reflektiert darauf. Der einzige Schrift, die darauf reflektiert ist, ist die eines gewissen Romano Guardini, das ist ein katholischer Sozialphilosoph aus München. Ne? Der wird mit dem ein Buch, das ist der einzige. Ne? Das ist natürlich eine Pleite für die Arbeiterbewegung, wie man sich nicht vorstellen kann. Und nun gibt es aber eine einzige Stelle in diesem Buch über die Arbeiterräte von Pannekoek, ganz am Schluss, ne, wo er schreibt, ich zitiere einmal, dass das Wesen der einstigen Arbeiterklasse zerstäubt und aufgelöst ist. Die Arbeiter haben ihre Klasse verloren. Sie bestehen nicht mehr als Klasse. Das Klassengefühl ist in der allgemeinen Unterwerfung unter das Kapital aufgehoben. Das ist jetzt, wenn auch in anderen Worten, ne, nichts anderes, was also Adorno in Reflexionen zur Klassentheorie als das amtliche Endergebnis des Faschismus in Sachen Arbeiterklasse feststellt und wonach auch da kann sich Linksruck noch so abstrampeln, also Ideologie wird da nichts mehr draus, wonach dann eben auch nichts mehr möglich ist. Diese Möglichkeit, Revolution zu begründen, hat sich in jeder Beziehung in der Zeitraum 1918 bis 1945 überlebt und ist von der historischen Entwicklung ausgeschaltet worden und sogar mittlerweile zu einem reaktionären Argument gemacht worden, weswegen eben auch Adorno an verschiedener Stelle von der grimmigen Scherzfrage spricht, wo denn das Proletariat sei. Ja? Grimmige Scherzfrage, also das ist irgendwie, es war alles sehr traurig, aber es ist auch alles sehr komisch, dass Leute nach 50 Jahren nach dem Ende, nach dem formellen Ende des Nazifaschismus denken, immer noch denken, das sei nur ein ephemeres Ereignis und keine substanzielle Transformation im Klassenbegriff. Alle menschliche Geschichte ist eine Geschichte von Herrschaft und Ausbeutung. Insofern ist sie immer eine Geschichte der Nicht-Identität der Gattung mit sich selber und eine Geschichte des Selbstwiderspruchs der Gattung. Nur ist eben die Vermittlung, die in diesem Selbstwiderspruch statt hat, immer eine andere. Es ist eine andere eben in der Sklaverei oder im Feudalismus oder im Kapitalverhältnis. Ne? Aber der kategorische Imperativ, die Verhältnisse aufzuheben, ne, der gilt von den Pyramiden Ägyptens angefangen, ne, bis heute übergreifend. Er muss sozusagen auf dem Niveau der jeweiligen Vergesellschaftungsweise entweder als objektiv möglich neu begründet werden, ne, oder wenn er nicht begründet werden kann aus der Produktionsweise, dann muss er als Imperativ so begründet werden, dass er was anderes ist als ein einfaches, abstraktes, ethisches Gebot. Als ethisches Gebot ist es völlig uninteressant. Wenn es ein ethisches Gebot wäre, dann würde man halt wie der Etienne Cabet, wie der Kommunismus auf Aktienbasis machen und sich vielleicht in der inneren Mongolei irgend so eine Spechtpassage anmieten. Ne? Kann man ja auch machen. Aber das Spezifische an Marx ist eben, dass er in einem Augenblick schreibt, wo der Übergang stattfindet, ne, von der feudalen zur kapitalistischen Produktionsweise. Wo die kapitalistische Produktionsweise, die im Kern auf der Fabrik basiert, noch so erscheint, als sei sie nur ein privateigentümliches Verhältnis dergleichen und also ein Widerspruch daraus erwächst zur einseitigen Aneignung. Und dass er da eben eine Bewegung vor sich hat, ne, das ist ja alles nicht ausgedacht, das ist eine Bewegung vor sich hat, die von Thomas Münzer herkommt, die über den radikalen Flügel der Französischen Revolution in diesem Gracchus Babeuf weiterläuft. Ne? Und dann eben in den 1830er, 1840er Jahren in Organisationen mit so schönen Namen wie Gesellschaft der Jahreszeiten, ne? Société des Saisons, wieder eine Praxis findet. Und also, was nicht nur Leute sind, die zu hohen Revolutionstagen gemeinsame Bankettgesellschaften veranstalten und Tischreden halten, was dann Hochrufe auf die Revolution sind, sondern das sind auch laufend so Putschversuche dabei. Die haben ja auch ihre eigene RAF, diesen Auguste Blanqui, ne, diesen späteren Kommunekämpfer. Und dass diese Leute, ne, das sind überwiegend eben Handwerker und Handwerksgesellen. Ne. Das sind Leute, die in der Phase von Meister-Geselle-Verhältnis, das transformiert wird ins Manufakturverhältnis und in den Fabrik transformiert wird, ne, die in diesen Transformationen eben ihren Radikalismus entwickeln, den sie beziehen auch aus etwas, was man nennen könnte Befreiungstheologie. Also ein Buch von dem Wilhelm Weitling heißt Evangelium des armen Sünders, wo er nachweist, das war in der Bibel nirgends davon gesagt wird, dass Jesus einen Geldbeutel hatte, ne, dass darum Gott das Geld nicht vorgesehen hat und es deswegen eine Sünde ist, Geld zu gebrauchen. Ne. Das war ein ganz populäres Buch und die Geheimorganisation, der Weidling angehörte, ne, der Bund der Gerechten, das ist der spätere Bund der Kommunisten, die Marx beauftragen, das Manifest zu schreiben. Marx, Engels sehen jetzt eben, ne, dass so sehr sie mit dem politischen Inhalt dieser Frühkommunisten sympathisieren, und das können sie, das müssen sie als Hegelianer, das ernst mal mit Hegel, müssen sie damit sympathisieren. Ne? So wenig sind diese Frühkommunisten in der Lage, sich auf die neue Produktionsweise auch wirklich einzulassen und jetzt durchdringen. Und das Beispiel dessen, dass sie das nicht können, ist das Werk von Pierre-Joseph Proudhon und dessen Buch Die Philosophie des Elends. Da wird ganz klar, das Buch hat 800 Seiten von den Proudhons an Mort Schinken, das ist ganz schön viel für einen Handwerker, ne, der arbeiten muss. Ne. Da wird eben deutlich, dass die nicht zu einem systematischen Studium fähig sind, obwohl der Marx versucht hat, dem Proudhon persönlich den Hegel beizubringen. Der Proudhon wollte es nicht kapieren. Ne? Und dann machen sie dann ganz selbstständig, aber erst nach dem Scheitern eben der 1848er Revolution. Und dann versuchen sie das zu transformieren. Und jetzt ist die Frage, ist diese Transformation der kommunistischen Vergesellschaftungsformel von den Frühkommunisten über 48 auf das Niveau des Kapital von Marx, auf das Niveau der negativen Dialektik, ist das geglückt oder ist es nicht geglückt? Wenn es nicht geglückt ist, muss man es einfach normal versuchen. Wenn es aber gar nicht glücken kann, weil wir überholt sind von den Verhältnissen, wäre es ein anderes Ergebnis. Aber ich denke, dass eben Adorno, indem er die in diesem Frühkommunismus zentrale Kritik der Spaltung von Geist und körperlicher Arbeit aufgreift, dass darin auch eine Möglichkeit liegt, das für die Gegenwart neu zu begründen. Das war etwas, was im Frühkommunismus ja auch drin war. Da hieß es ja nicht nur Gütergemeinschaft und geldlose Subsistenz, da hieß es eben auch Rotation zwischen den verschiedenen Tätigkeiten. Also, dass eben niemand lebenslang auf irgendeine Tätigkeit festgedrückt wird. Also die Entfremdung, unter der du leidest, dass andere dir deinen Müll wegmachen, ist vielleicht gleichbedeutende Entfremdung, unter der der Müllmann leidet, der nicht die Bücher lesen darf, die du lesen kannst. Und das könnte ja unter Umständen auch eine Potenz bereitstellen.
Zunächst einmal daran erinnern, dass unzählige sogenannte utopische Träume, wie also das Fernsehen, wie die Möglichkeit, auf andere Sterne zu kommen, wie eine Bewegung schneller als der Schall, sich erfüllt haben, dass aber diese Träume, indem sie sich erfüllt haben, alle so wirken, wie wenn dabei das Beste vergessen worden wäre, dass man ihrer also nicht froh wird, dass diese Träume selber in ihrer Verwirklichung einen eigentümlichen Charakter der Ernüchterung des Geistes des Positivismus und darüber hinaus der Langeweile angenommen haben. Und ich meine das allerdings so, dass es sich dabei nicht einfach darum handelt, dass das, was wirklich wird, gegenüber dem als unendlich vorgestellten Möglichen vorweg etwas Einschränkendes hat, sondern in einem viel handfesteren Sinn, nämlich, dass man sich dann fast immer durch die Erfüllung der Wünsche um den Inhalt der Wünsche betrogen sieht, wie in dem Märchen, wo dem Bauern drei Wünsche freigegeben sind und er auf dem einen, ich glaube, seiner Gattin eine Wurst an die Nase wünscht und einen zweiten dann dazu benutzen muss, um die Wurst von der Nase wieder wegzuwünschen. Ich meine also, man kann in die Ferne sehen, aber anstatt dass nun da also die Imago der Lilith, die erotische Utopie aufgeht, sieht man dann bestenfalls irgendeine mehr oder minder hübsche Schlagersängerin, die einen noch um ihre Hübschheit betrügt, indem sie anstatt sich zu zeigen irgendwelchen Unsinn singt, der im Allgemeinen darin besteht, dass Rosen und Mondnacht miteinander in Harmonie ständen. Und darüber hinaus könnte man vielleicht sagen, verallgemeinend, dass die Erfüllung der Utopie im Allgemeinen nur in einer Wiederholung des Immergleichen heute besteht. Also, wenn es bei Bush heißt, schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso, dann beginnt dieses Wort in der Erfüllung der technischen Utopien heute eine grauslige Bedeutung anzunehmen, nämlich, dass das und hier bin ich sowieso auch Besitz ergreift von dem anderswo, wo sich noch der Mr. Pief mit dem großen Perspektiv hingewünscht hat. Es war nicht meine Absicht, etwa die Technik und die angeblich mit der Technik zusammenhängende Nüchternheit verantwortlich zu machen für diese seltsame Schrumpfung des utopischen Bewusstseins, sondern es scheint mir vielmehr, dass es sich um etwas handelt, was sich vielmehr auf den Gegensatz der einzelnen technischen Errungenschaften und Innovationen zu dem Ganzen, und zwar zu dem gesellschaftlichen Ganzen, bezieht. Was Utopie ist, als was Utopie vorgestellt werden kann, ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Von einer solchen Veränderung des Ganzen ist in all diesen sogenannten utopischen Errungenschaften, die übrigens alle wirklich doch sehr bescheiden, sehr eng sind, grundsätzlich verschieden. Mir will es so vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist ganz einfach, das Ganze sich vorzustellen als etwas, was völlig anders sein könnte. Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist. Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung ihnen vor Augen steht, ihnen sich als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war. Ach, das sind ja Utopien. Ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich. Im Grunde soll das auch überhaupt gar nicht sein. Dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird. Es gibt nicht so etwas wie einen einzelnen fixierbaren utopischen Inhalt. Wenn ich von dem Ganzen gesprochen habe, so habe ich dabei keineswegs nur an das System des Zusammenlebens der Menschen gedacht, sondern wirklich daran, dass alle Kategorien sich ihrer eigenen Zusammensetzung nach verändern können. Ich würde also sagen, es gehört zum Begriff der Utopie wesentlich dazu, dass sie nicht darin besteht, dass sich eine bestimmte, einzelne, herausgegriffene Kategorie verändert, von der aus sich alles konstituiert, zum Beispiel die Kategorie des Glücks, die Kategorie der Freiheit isoliert auch nicht. Wenn es damit abginge, dass man die Kategorie der Freiheit allein als Schlüssel der Utopie ansehen würde, dann wäre wirklich der Inhalt des Idealismus gleichbedeutend mit der Utopie, denn der Idealismus will ja nichts anderes als die Realisierung der Freiheit, ohne die Realisierung des Glücks dabei eigentlich mitzudenken. Also es ist schon ein Zusammenhang, in dem all diese Kategorien vorkommen, in dem ebenso die Isolierung der Kategorie des Glücks, die als Isolierte immer etwas Armseliges und den anderen Betrügendes hat, sich verändern würde, wie auf der anderen Seite auch die Kategorie der Freiheit, die dann nicht mehr Selbstzweck und gar Selbstzweck der Innerlichkeit wäre, sondern die sich erfüllen müsste. Ich glaube aber allerdings, dass die Frage nach der Abschaffung des Todes in der Tat der neuralgische Punkt ist. Darum geht's eigentlich. Man kann das sehr einfach feststellen. Man braucht nur irgendwann einmal bei sogenannten wohlgesinnten Menschen von der Möglichkeit der Abschaffung des Todes zu sprechen. Da wird also, wie wenn man in ein Polizeirevier einen Stein wirft und dann zur Tür heraus ein Schutzmann kommt, wird man sofort der Reaktion begegnen, ja, wenn der Tod abgeschafft würde, wenn die Menschen nicht mehr sterben würde, das wäre das Allerschlimmste und Allerentsetzlichste. Und ich würde sagen, genau diese Reaktionsform ist das, was eigentlich dem utopischen Bewusstsein am allermeisten entgegensteht. Das, was noch über die Identifikation der Menschen mit bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen hinausgeht, worin sich die verlängern, ist die Identifikation mit dem Tod. Und utopisches Bewusstsein meint ein Bewusstsein, dass für das also die Möglichkeit, dass die Menschen nicht mehr sterben müssen, nicht etwas Schreckliches hat, sondern im Gegenteil, das ist, was man eigentlich will. Es ist übrigens sehr bezeichnend, dass Heidegger die bereits die Fragestellung nach der Möglichkeit einer Existenz ohne Tod gewissermaßen abwertet als eine bloß ontische Fragestellung, die bloß das Daseinende betrifft. Und der Ansicht ist, dass der Tod gleichsam seine absolute ontologische, also wesenhafte Dignität auch dann behielte, wenn ontisch, also im Bereich des Seienden, der Tod verschwände, dass also diese Heiligung des Todes oder Verabsolutierung des Todes in der gegenwärtigen Philosophie, die ich jedenfalls als die schlechthin antiutopische empfinde, eigentlich auch die Schlüsselkategorie ist. Ich würde also sagen, es gibt keine einzelne Kategorie, durch die die Utopie sich benennen lässt. Aber wenn man sehen will, wie dieser ganze Komplex sich entscheidet, dann geht es um diese Frage eigentlich am allermeisten. Die Abschaffung des Todes sich einfach als einen scientifischen Vorgang vorzustellen, also sozusagen dadurch, dass man die Schwelle zwischen dem organischen und dem anorganischen Leben durch weitere Entdeckungen überschreitet, das ist es wohl nicht, worum es dabei geht. Es gibt in der ganzen Utopie etwas sehr tief Widerspruchsvolles, nämlich, dass sie auf der einen Seite, ja, ohne die Abschaffung des Todes gar nicht konzipiert werden kann. Dass aber auf der anderen Seite diesem Gedanken selber, ich möchte sagen, die Schwere des Todes und alles, was damit zusammenhängt, innewohnt. Wo dieses nicht drin ist, wo die Schwelle des Todes nicht zugleich mitgedacht, da gibt es eigentlich auch keine Utopie. Und das, will mir scheinen, hat für die, wenn ich das so grauslich ausdrücken darf, für die Erkenntnistheorie der Utopie eine sehr schwere Konsequenz. Dass man nämlich die Utopie nicht positiv ausmalen darf. Jeder Versuch, die Utopie nun positiv einfach zu beschreiben, auszumalen, so und so wird das sein, wäre ein Versuch, über diese Antinomie des Todes hinwegzugehen und so zu reden, von der Abschaffung des Todes, als ob der Tod nicht wäre. Das ist vielleicht der tiefste Grund, der metaphysische Grund, dafür, dass man eigentlich von Utopie nur negativ reden kann, wie es die große Philosophie schon in Hegel und dann viel nachdrücklicher noch in Marx ja bestimmt hat. In der bestimmten Negation dessen, was ist. Weil das die einzige Gestalt ist, in der ebenso der Tod mit ist, mit drin ist. Und deshalb glaube ich, aber das ist nun sehr thesenhaft, dass das Verbot des Auspinselns und der Utopie oder das Verbot, bestimmte Utopien im Einzelnen zu entwerfen, wie es Hegel und Marx haben, Hegel hat es insofern, als er den Weltverbesserer prinzipiell ja abwertet und ihm gegenüber, und das hat Marx unmittelbar von ihm genommen, den Gedanken der objektiven Tendenz setzt und die Verwirklichung des Absoluten, also das, was man bei Hegel Utopie nennen könnte oder in seiner Jugend nennen musste, hat ja genau in diesem Moment eben bestanden. Was da gemeint ist, ist eigentlich, um der Utopie willen zu verbieten, von der Utopie ein Bild zu machen. in tiefem Zusammenhang mit dem Gebot, du sollst dir kein Bild machen, das wahrscheinlich ebenso die Abwehr der zu billigen, der falschen, der Utopie ist, die sich's abkaufen lässt, wie eigentlich gedacht wird, um der Wirklichkeit der Utopie, um der Wahrheit selber. Ja, die Utopie steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation. In der bestimmten Negation dessen, was bloß ist, und das dadurch, dass es sich als ein Falsches konkretisiert, immer zugleich hinweist auf das, was sein soll. Denn Spinoza zitiert mit dem Satz Verum index sui et falsi, und ich habe das ein bisschen variiert im Sinn dieses dialektischen Prinzips der bestimmten Negation und gesagt falsum, das falsche, index sui et veri, das heißt vom Falschen, also von dem als falsch kenntlichen aus bestimmt sich das Wahre. Und so wenig wir die Utopie auspinseln dürfen, so wenig wir wissen, wie das Richtige wäre, so genau wissen wir allerdings, was das Falsche ist. Und das ist eigentlich die einzige Gestalt, in der es uns überhaupt gegeben ist. Aber, meine ich nun doch, diese Sache hat auch ihr sehr Vertracktes. Denn dadurch, dass es uns verboten ist, das Bild zu machen, passiert auch etwas sehr Schlimmes. Nämlich, dass zunächst einmal man sich dann unter dem, was da sein soll, je mehr es nur als Negatives gesagt werden kann, umso weniger Bestimmtes mehr vorstellen kann. Dann aber, und das ist wahrscheinlich noch viel beängstigender, tendiert dieses Verbot über der konkreten Aussage über die Utopie dazu, das utopische Bewusstsein selber zu diffamieren und das zu verschlucken, worauf es eigentlich ankäme, nämlich diesen Willen, dass es anders ist. Und es ist ganz sicher so, dass das Grauen, das wir im Ostbereich heute erleben, zum Teil damit zusammenhängt, dass im Gefolge dessen, was Marx seinerzeit als Kritik an den französischen Utopisten und an Owen vollzogen hat, eigentlich der Gedanke an die Utopie überhaupt aus der Konzeption des Sozialismus verschwunden ist, dass dadurch die Apparatur, das Wie, die Mittel einer sozialistischen Gesellschaft gegenüber jedem möglichen Inhalt den Vorrang gewinnen, denn den möglichen Inhalt kann man ja nicht sagen und soll man nicht sagen, und dass dadurch also die konsequent utopiefeindliche Theorie des Sozialismus dazu tendiert, nun wirklich zu einer neuen Ideologie für die Beherrschung der Menschen zu werden. Eine solche Utopie lässt sich ja gar nicht verwirklichen. Nun ja, das ist die Spießbürgerphrase. Und wir wollen sie auch gar nicht verwirklichen. Demgegenüber meine ich nun doch, sollten wir eines festhalten. Wenn es wahr ist, dass es heute ginge, dass es möglich wäre, dann wäre die eine der theoretischen Gestalten der Utopie, die für die ich sicher nicht zuständig bin, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Das lässt sich konkret und das lässt sich ohne ausmalen und das lässt sich ohne alle Willkür sagen. Und ohne dass es gesagt würde, wenn das nicht gesagt würde, wenn dieses Bild nicht auch erscheint, dann weiß man im Grunde gar nicht so ganz, wozu das Ganze eigentlich da ist, wozu die ganze Apparatur eigentlich in Bewegung gebracht wird. Da verzeih, wenn ich mich nun in die unerwartete Rolle des Anwalts des Positiven begebe, aber ich glaube, ohne dieses Moment käme man doch in eine Phänomenologie des utopischen Bewusstseins nicht aus. Wir sind ja sehr merkwürdig nahe gekommen an den ontologischen Gottesbeweis. Und eigentlich würde ich denken, dass, wenn es nicht eine Spur von Wahrheit an dem ontologischen Gottesbeweis gibt, das heißt, dass in der Gewalt des Begriffs selber auch das Moment seiner Wirklichkeit schon mitbeteiligt ist, dann könnte es nicht nur keine Utopie geben, sondern dann könnte es kein Denken geben.
Dies war für heute Sachzwang FM. Sachzwang FM heute zum wiederholten Male mit einer Sondersendung über das Denken von Theodor W. Adorno und mehr noch über dessen Gegenstand. Heute über Adornos Kommunismus. In der letzten halben Stunde haben wir Adorno himself gehört, mit Auszügen aus einem Radiogespräch aus den 60er Jahren. Möglichkeiten der Utopie heute hieß das damals. Eine Diskussion mit Ernst Bloch, den haben wir aber nicht gehört heute. Und zu Beginn der Sendung, die ersten anderthalb Stunden sozusagen, haben wir einen Vortrag von Joachim Bruhn gehört, später noch mit Fußnoten, über den Kommunismus Theodor W. Adornos. Im Untertitel Adornos Messer. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich. Tschüss.